Der Text, der mit ausgelegt wird, wird Kurt Schneck dann in seine Verkündigung integrieren. Ich möchte uns zu Beginn aber aus Psalm 103 fünf Verse lesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Wir wollen beten. Ja, Vater, und wir danken dir, dass wir diese Stunde ganz bewusst in deine Hände legen dürfen, dich um deinen Segen, um dein Reden, um dein Wirken bitten dürfen, dass du dieser Stunde auch deinen Stempel aufdrückst, wie es dir gefällt, und dass du Herzen durch dein Wort und durch deinen Geist bewegst. Wir danken dir, dass das Realität ist, dass du vergibst, dass neues Leben möglich ist. Wir danken dir für unseren Bruder Kurt Schneck. Wir bitten dich für ihn, dass du ihm Vollmacht und Weisheit gibst, dein Wort zu sagen, wie du es gesagt haben möchtest. Und wir danken dir, dass er auf dich Verlass ist, dass du ein Gott der Treue bist, dass du so ganz anders bist, wie wir von Natur aus sind, voller Huld, voller Liebe, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Und so nimm diese Stunde in deine segnenden Hände, rede du, handle und wirke du, wie es dir gefällt. Amen.
Ja, dann begrüße ich auch alle ganz herzlich hier im Saal und dann zu Hause beim Livestream. Vorgestellt worden bin ich ja schon. Ich kann noch hinzufügen, dass unsere Menagerie auf Burg Sternberg, wie gesagt, um diesen Pfau erweitert wurde. Der ist uns zugeflogen. Wir haben einen Kater, der heißt Picasso. Meine Frau hat dann den Pfau Pablo getauft. Dem geht's richtig gut. Meine Frau verwöhnt ihn nach Strich und Faden. Naja.
Den Pfau.
Der Picasso ist sowieso eine Nummer für sich. Darum wird es heute gehen. Ich vergesse, was da hinten ist. Christus ist mein Leben. Nicht alles ist brandneu, was ich da bringen werde, aber ich habe da einen Vers bei Paulus gefunden. Das ermutigt mich weiter, liebe Brüder und Brüderinnen. Freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe. Verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nun, die erste Überschrift wird sein, ich vergebe, was da hinten ist. Also nicht, ich vergesse, sondern ich vergebe, was da hinten ist. Vergebung und Versöhnung als Weg in die Freiheit. Und das größte Hindernis für Vorankommen ist mit Sicherheit das Nachtragen. Nun, Vergebung ist notwendig, wenn andere mir schuldig werden oder weil andere mir etwas schuldig geblieben sind. Und wenn es euch jetzt nicht unmittelbar ganz persönlich betrifft, weil ihr Vergebung zu gewähren schon längst verinnerlicht habt, es ist total wichtig für Gemeinde und Gemeinschaften und alle, die ihr führen und leiten müsst. Denn Vergebung gehört zu den Einzigartigkeiten des Evangeliums. Es gibt eine PowerPoint dazu mit vielen Texten und Überschriften. Für die Teilnehmer von der prophetischen Woche sage ich tröstend gleich dazu, ihr bekommt das Material wieder, die Manuskripte und auch die PowerPoint. Dann kann man das noch einmal nachschauen. Es gibt es allerdings nur in digitaler Form. Ich drucke kein Papier mehr aus. Das dürfte ich auch gar nicht. Da steigt mir die Kräte wieder aufs Dach. Ne? Nun, Vergebung ist der erste Schritt, und er geht von mir aus. Es ist der erste Schritt. Wir hatten einmal eine Tagung mit einer Therapeutin, gläubige Frau, gläubige Therapeutin, die hat gute Sachen gemacht den ganzen Tag über, aber dann hat sie im letzten Teil, in der letzten halben Stunde einen rausgelassen. Das hat mich dann schon sehr verstört. Ich habe dann auch Einspruch erhoben. Die hat gesagt, die Reihenfolge muss sein: Heilung der Verletzung, dann Versöhnung und zuletzt Vergebung. Und da habe ich gesagt, sorry, tut mir leid, so steht es nicht in meiner Bibel drinnen. Da ist Vergebung ein erster Schritt und der geht von mir aus. Nun, Vergebung bedeutet nicht verharmlosen. Ach, war ja eh nur halb so schlimm. Vergebung bedeutet auch nicht vergessen. Das kann nämlich dauern. Vergebung bedeutet auch nicht verstehend rationalisieren. Der handelt so, weil. Vergebung bedeutet auch nicht, den Vorfall zu entschuldigen. Vergebung wäre, was da geschehen ist, ist unverzeihlich, es ist Unrecht, es gibt keine Entschuldigung dafür, aber ich vergebe dir. Und natürlich muss Vergebung auch von Versöhnung im Sinn eines wiederhergestellten guten Einvernehmens unterschieden werden. Und Vergebung vor allem ist eine Willensentscheidung. Emotionen sind hier zunächst zweitrangig. Und echte Wortgebundenheit stellt das Gebot Jesu zu vergeben über unsere Gefühle. Wortgebundenheit, ich gehorche dem Wort, was Jesus sagt, egal wie ich mich dabei fühle. Wortgebundenheit stellt sein Gebot über unsere Gefühle. Und dann ist Vergebung natürlich eine rechtsverbindliche Sache. Ich vergebe dem anderen, behalte nichts länger gegen ihn in der Hand. Ich lasse los und ich lasse frei. Wenn ich vergebe, übergebe ich die Sache damit an Gott, damit er zu seiner Zeit und auf seine Weise damit umgeht. Vergebung stellt auch keine Bedingungen. Ich vergebe dir, wenn du dich änderst. Dafür trete ich zurück von meiner Rolle als Ankläger und Verkläger. Die Brüder zu verklagen, das macht immer nur der Feind. Der Feind ist der Verkläger der Brüder und ich bin auch nicht der Richter meines Bruders. Und ich verzichte auf Rache, Genugtuung, Vergeltung, Heimzahlen, die berühmte Retourkutsche. Und wir müssen uns im Klaren sein, solange wir von Vergeltung träumen, bleiben wir auch in unserer Opferrolle stecken und entwickeln uns nicht weiter. Wir arbeiten nicht daran, dass sich unsere Anspannung löst und wir innerlich wieder ein gelasseneres Verhältnis zum Verletzer bekommen. Rachewünsche halten die seelische Anspannung aufrecht. Wir unterliegen dann da dem Irrglauben, dass es uns nach einer Vergeltung besser ging. Eine Rache ist süß. Das mag ein momentaner Effekt sein, dem habe ich es aber gegeben. Doch der eigene innere Unfriede wird dadurch nicht verändert. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unser Vergeltungswunsch ein festes Band ist, das uns an den Verletzer bindet. Zur Vergebung gehört selbstverständlich Vergegenwärtigen. Ja, das war schlimm. Es hat sehr wehgetan, so hat sich das angefühlt. Und wenn sich etwas, das mir angetan wurde, wiederholt ins Bewusstsein drängt, dann kann es schon sein, dass ich zu schnell mechanisch vergeben habe. Nein, das Vergegenwärtigen, das müssen wir zulassen und erlauben. Es kann schmerzhaft sein, ist aber trotzdem notwendig. Denn das, was wir nicht zulassen, das lässt uns auch nicht los, sondern hält uns mit eisernem Griff gefangen. Was wir nicht anschauen, das lassen wir lange nicht hinter uns. Im Gegenteil, es verfolgt uns. Während wer den Kopf in den Sand steckt, der hat auch bald Sand in den Augen. Augen tun weh, Wahrnehmung ist getrübt. Was ignoriert und totgeschwiegen wird, arbeitet im Untergrund heimlich weiter. So Mord. Natürlich kann ich mir auch die Frage stellen, dass ich jetzt da so gekränkt und verletzt bin, sagt das vielleicht auch etwas über mich, zum Beispiel über meine nicht ausreichend gefestigte Identität in Christus. Vergebung verhindert, dass Verbitterung sich ausbreitet. Wer nicht vergibt, bleibt in Bitterkeit gefangen. Wenn man die Sache immer wieder holt oder immer wieder hervorholt, sie wiederholt, dann entsteht der Eindruck, dass es ja nicht nur einmal geschehen ist, sondern dass sich das eben wiederholt. Statt zurückschauen, würde ich sagen, nach vorne schauen und weitergehen. Leben eben. In 1. Mose 19 wird erzählt, dass Lot, der Neffe Abrahams, mit seiner Familie Hals über Kopf aus der Stadt Sodom fliehen musste, weil ihre unmittelbare Zerstörung bevorstand. Der Engel, der die Familie herausführte, erteilte strengsten Befehl, keiner dürfe zurückschauen auf die brennende Stadt. Lots Frau hielt sich nicht daran, sie sah zurück und erstarrte zur Salzsäule. Wer schon in Israel gewesen ist, und da nehme ich an, dass das bei den meisten hier der Fall ist, der hat bestimmt am Toten Meer unten schon so die 5 verschiedenen Säulen gesehen, in denen angeblich die Frau Lot immer noch drinnen steckt. Ich verstehe das tragische Geschick dieser Frau symbolisch. Wer sich von dem, was er hinter sich hat, nicht abwenden kann, der erstarrt. Wer ständig in der Vergangenheit lebt, weil er die Vergangenheit nicht abschließen kann oder will, der erstarrt ebenfalls. Und wer erstarrt, ist halt nicht mehr lebendig, nicht mehr beweglich, nicht mehr offen für die Gegenwart, geschweige denn für die Zukunft. Bindung ans Vergangene, das raubt ihm die Freiheit für Kommendes. Wenn man nicht vergeben kann oder will, verliert man unmerklich an positiver Lebensenergie und Lebendigkeit. Unversöhnlichkeit ist wie ein schleichendes Gift, das langsam aber sicher zu einer geistig-seelischen Lähmung und Starrheit führt, die mit Glück und Lebensqualität nicht viel zu tun hat. Verweigerte Vergebung kann auch zur verborgenen Ursache für Burnout werden. Das wird dann sozusagen zum Kriechstrom der Seele. Ich bin jetzt kein Elektrotechniker, aber wir haben das sagen lassen, dass es das gibt, dass ständig irgendwie Energie abfließt. Und ich habe mehrere Geschichten gehört von Leuten, die in einen Burnout reingerutscht sind und es zunächst nur auf Überarbeitung zurückgeführt haben. Klar, wenn du 6 Monate am Stück 60 Wochen in der Stunde arbeitest, dann ist irgendwann das Maß voll und man hält das nicht durch. Aber als dann nach mehreren Wochen der Ruhephase sich keine Besserung, keine Änderung eingestellt hat, da musste man in diesen Geschichten dann doch tiefer graben. Und dann haben Seelsorger schon auch die Frage gestellt, sagen Sie mal, kann es sein, dass Sie unversöhnlich sind? Kann es sein, dass Sie Ihrem Vater etwas nachtragen? Kann es sein, dass Sie Ihrer Mutter immer noch vorwerfen, dass Punkt, Punkt, Punkt? Und erst als diese Sachen dann auf den Tisch des Hauses gekommen sind, dass man eben nicht vergeben hat, die Sache nicht bei Gott abgegeben hat, dass man die Sache mitgeschleppt hat, da war dann klar, dieses Nachtragen, das belastet natürlich den, der tragt. Und das ist dann wie so ein Kriegsstrom der Seele, wo ständig Energie abfließt. Lebendigkeit verträgt sich nicht mit der Fixierung auf Erfahrungen, die wir nicht verarbeitet haben, auf Menschen, denen wir nicht vergeben wollen. Lebendigkeit ist immer mit Freiheit, mit Unbeschwertheit, mit Offenheit für Neues verbunden. Wie soll so eine Lebendigkeit ohne Vergebung möglich sein? Ganz dramatisch, verweigerte Vergebung ist die Blockade für Segen schlechthin. Vergib uns, wie wir vergeben. So, und jetzt wird es natürlich dramatisch. Vergeben wir nicht, vergibt Gott uns nicht. Und wenn Gott uns nicht vergibt, dann sind wir Heilige mit schmutzigen Händen. Aber Gott segnet keine schmutzigen Hände. Das größte Drama in unseren Gemeinden ist oft, dass der Segen auf der Strecke bleibt, weil Vergebung nicht gewährt wird. Gott segnet keine schmutzigen Hände. Dafür ist das andere wahr, Vergebung setzt die Kräfte zur Heilung der Verletzung frei. Vergebung setzt die Kräfte zur Heilung der Verletzung frei. Denn durch Vergebung erfahre ich Befreiung von der Opferrolle. Hilfreich ist hier sicher auch, als Geschöpf und Kind Gottes kann ich mich trotz meiner Fehler und Dunkelheiten selbst lieben, weil er mich liebt. Und ich sehe mich dann nicht von meinen Mängeln her, die auch zu mir gehören. Ich sehe mich auch nicht von den Kratzern, Beulen und Rissen her, die mir das Leben und die Menschen zugefügt haben. Es gehört zu mir, aber es macht nicht mein Wesen aus. Sie geben mir mein Profil, aber sie nehmen mir nicht meine Schönheit. Können mir meine Würde und meine Bestimmung nicht rauben. Nein, ich sehe mich so, wie Gott mich gemeint hat und wie er mich nach wie vor sieht, als sein geliebtes Geschöpf, befähigt, Gutes zu tun und Frucht zu bringen. Und wenn ich mir klar mache, dass Gottes liebende Augen immer auf mich gerichtet sind und dass dieser Blick seinerseits sich nicht beirren lässt, sich nicht wandelt, dann ist das eine seelische Rüstung, die mich wappnet gegen Pfeile menschlicher Angriffe und Kränkungen. Der Friede Gottes, sagt Paulus im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 7, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Und dieser höhere Friede, von dem die Bibel spricht, beruht nicht auf unserer Unverwundbarkeit. Er beruht auch nicht darauf, dass die Wunden nicht schmerzen. Er hat seinen Grund einzig und alleine darin, dass ich weiß, was immer Menschen mir antun. Letzten Endes bin ich in Gottes Hand. Er entscheidet, was mir geschieht, und aus dieser Hand kann mich keiner reißen. Diese Gewissheit können dann auch alle Rachewünsche zur Ruhe kommen. Also Befreiung von der Opferrolle. Ich bin kein Opfer, ich bin ein geliebtes Kind. Ich bin kein Scherbenhaufen, sondern etwas, mit dem Gott noch einiges anstellen möchte. Und ich bin auch nicht länger nachtragend. Denn Nachtragen belastet immer den, der eine Sache nicht loslassen und abgeben kann. Nachtragend sein ist das größte Hindernis für jedes Vorankommen, ist ja klar. Ein Freund von mir hat es einmal so formuliert: Nachtragen, das ist die giftige Pille selber zu schlucken und hoffen, dass der andere daran stirbt. Oder wir fressen die Sache in uns hinein und da frisst sie uns von innen her auf. Nächster Schritt nach Vergebung wäre Versöhnung, setzt allerdings voraus, dass mir der andere entgegenkommt, dass da eine gewisse Schuldeinsicht da ist. Es kann gut gehen oder auch nicht. Vergebung, das ist eine Einbahnstraße, die fahre ich alleine. Versöhnung, das ist mit Gegenverkehr und es ist nicht ausgemacht, dass es da nicht auch krachen kann. Natürlich wäre zur Vergebung und Versöhnung auch noch notwendig, an Veränderung zu arbeiten beim anderen. Warum bin ich so empfindlich, aber auch beim anderen, dass er sich ändert. Auf jeden Fall mich mit meiner Vergangenheit versöhnen, denn ich kann sie nicht verändern. Wir sehen bei Paulus da gleich noch mehr. Ich kann sie nicht verändern. Ich kann mich nur mit meiner Geschichte, wie sie nun einmal geschehen ist, versöhnen. Das bin ich, das gehört zu mir und Gott macht mir das nicht zum Vorwurf. Und wenn nötig, sich auch mit Gott versöhnen, mit ihm Frieden schließen, weil er mir etwas schuldig geblieben ist, etwas nicht erspart oder zugelassen hat. Ewig mit ihm hadern, keine gute Idee. Also Vergebung, der Weg in die Freiheit, der Weg nach vorn, nachtragen, aufgeben, der erste Schritt zum Vorankommen überhaupt. Ich muss an eine Begegnung einer Tagung denken, da habe ich über das Thema gesprochen, kamen zwei Frauen zu mir, Reihe nach, und sie haben fast identische Geschichten erzählt. Sie haben gesagt, meine Mutter ist mir sehr viel schuldig geblieben. Für meine Mutter war ich immer unmöglich. Da war keine Wertschätzung, da war keine Hilfe, stabil ins Leben zu starten und. Solche Listen kann man ja endlos fortführen. Und das hört nicht auf. Und selbst jetzt, wo meine Mutter tot ist, greift sie aus dem Grab immer noch nach mir. Und ich habe dann ganz spontan natürlich gefragt, haben Sie Ihrer Mutter eigentlich jemals vergeben? Und auf die Idee sind beide noch gar nicht gekommen. Ich sage, wollen Sie es machen? Ja, gut, wie? Ich habe gesagt, gehen Sie nach Hause, schreiben Sie von mir aus den ganzen Kladratsch noch einmal auf. Heulen ein Gesetzel oder trinken ein Achterl, können Sie sich aussuchen. Und dann legen Sie das vor Gott hin und sagen, das ist jetzt nicht mehr meins, das ist nicht mehr meine Angelegenheit. Ich vergebe es und ich gebe es bei dir ab, und dann entsorgen Sie den Zettel irgendwie. Nächsten Tag zur nächsten Veranstaltung, ich habe beiden Frauen das Gleiche gesagt, so in etwa. Da kann man merken, wie einfallsreich ich in der Seelsorge bin. Nächsten Tag kam eine der beiden Frauen auf mich zu und hat fröhlich gelacht und gesagt, wissen Sie was, ich habe es gemacht und Sie werden es nicht glauben, ich habe Ruhe. Ich habe dann noch gesagt, es kann sein, dass es noch einmal kommt, dann von mir aus noch einmal die Prozedur wiederholen, aber abgeben, abgeben, abgeben. Nur was ich abgebe, das trage ich nicht länger mit mir herum. Die andere Frau ist nicht gekommen. Es gibt hilfreiche Literatur, wer es noch kriegen kann, antiquarisch wahrscheinlich nur noch zu haben, Siemens, die 50-20-Vision über Josef und die Traumzerstörer. Kicks ist auch gut, Versöhnung ist mehr als ein Wort. Brender Verlag leider vergriffen, aber vielleicht kriegt man es ja gebraucht. Zweite Abteilung heute Abend, der Weg in die Freiheit. Ich vergesse, was hinter mir liegt oder was da hinten ist. Und da gibt es diesen bekannten Text bei Paulus im Philipperbrief, in Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe, aber eins sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Vergessen bedeutet hier nicht, dass die Geschichte aus meinem Gedächtnisspeicher gelöscht wird. Doch der Mann, Paulus, kennt seine Geschichte und die empfangenen Prägungen sehr genau. In Philipper 3, die Verse 4 bis 7, hat er schon gesagt, wenn ein anderer meint, er könnte sich aufs Fleisch verlassen, ich könnte es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Vergessen heißt hier, es bewusst vergessen. Ich wende mich dem nicht ständig zu. Ich schenke dem jetzt keine Aufmerksamkeit und keine Beachtung. Ich kümmere mich nicht darum. Ich wende mich dem nicht zu, ich richte meinen Blick nicht darauf. Und da sind zwei Momente natürlich wichtig. Das eine wäre eine geklärte, weil vergebene Vergangenheit. Ja, da war diese Vergangenheit und die war nicht gerade ruhmreich gewesen, aber nachdem Christus ihn ergriffen hat, ist diese Seite abgeschlossen. Christus hatte die Hand nach einem verpfuschten Leben ausgestreckt, einem Leben, das gründlich daneben gegangen wäre. Und es gehört nun einmal zu den gröbsten Gottlosigkeiten selber, sich vor Gott gerecht machen zu wollen, auch wenn es für andere als Gipfel der Frömmigkeit erscheint. Es ist doch haarsträubende Vermessenheit, aber das liegt jetzt hinter ihm. Und was ihm damals wichtig war, darauf wird er nie wieder setzen. Und es braucht ihn auch nie wieder zu belasten. Es wurde unter das Kreuz gebracht und es ist buchstäblich ausgekreuzt. Und man muss auch und braucht auch nicht seine Erinnerung an seine Sünde zu pflegen. Nicht? Manche Leute sind da ein bisschen merkwürdig. Die graben und wühlen ständig in ihrer Sünde herum und wollen dort die Erinnerung an vergangene Sünde wachhalten. Das ist ungefähr so, wie wenn man beim Duschen folgendermaßen vorgeht. Man geht in die Dusche, dreht das Wasser auf, dann seift man sich ein, der Schaum wird schön grau-grün und dann spült man das ab und ehe das unten im Ausguss verschwinden kann, setzt man eine Ferse in den Ausguss, angelt nach einem Fläschchen auf dem Regal, da stehen schon 347 andere Fläschchen, sammelt diesen grau-grünen Schaum auf und stoppelt das zu und stellt es daneben als Fläschchen Nummer 348. Unsinn. Macht keiner so. Man geht in die Dusche, dreht das Wasser auf, seift sich ein, es wird alles schön grau-grün, dann spült man ab und dann soll es verschwinden im Ausguss. Soll weg. Meine Vergangenheit ist geklärt, ist vergeben. Ich muss nicht ständig die Erinnerung dran pflegen und immer das Bewusstsein meiner Sündhaftigkeit wachhalten. Dafür trotz und mit meiner Geschichte nach vorne leben. Also nicht in der Rückwendung leben und da hängen bleiben. Nun, was kann ich eigentlich hinten lassen? Nun, unsere Lebensgeschichte nicht so einfach, das sind wir doch auch immer noch. Und obwohl ich weiß, was meine Geschichte ist, kein Leben in Rückwendung, dafür ausstrecken nach vorne. Und ich bin bei Gott nicht das, was Erbe, Herkunft und Prägung aus mir gemacht haben. Heil liegt niemals in der Innenschau, im Blick nach innen. Der Blick nach innen offenbart mir nur meine Hilfsbedürftigkeit. Ich kann nichts ungeschehen machen. Ich kann meine Geschichte auch nicht verändern. Ich kann mich, wie gesagt, nur damit versöhnen. Und ich kann Gott bitten, mir zu zeigen, wie ich damit leben kann und was er noch daraus machen kann, was in seiner Hand aus meiner Geschichte werden kann. Aber weder der Blick in meine Vergangenheit noch der Blick nach innen kann mich wirklich heilen oder gar verändern. Stärksten verändernden Kräfte kommen aus dem Aufblick zu einem Gegenüber, aus einer Vision, der ich folgen kann. Eine Vision, die stark genug ist, dass sie mich selber vergessen lässt. Wer immer nur seine Lebensgeschichte aufarbeiten möchte, der kommt nicht zum Arbeiten, übernimmt auch keine Verantwortung. In vielen Fällen wäre Menschen geholfen, wenn sie das endlich annehmen könnten, dass Gott sich nicht schämt, in einer beschädigten Hütte zu wohnen, in einem leicht ramponierten Fahrzeug, auch noch ganz gut unterwegs ist. Gott liebt mich mit meiner Geschichte, trotz meiner Geschichte. Nein, ich bin keine Peinlichkeit für ihn. Es gibt einen wunderschönen Set von Wahrheiten, die mir sehr früh klar geworden sind. Das hatte damit zu tun, dass ich gleich am Anfang meines Gläubiggewordenseins sehr gute Lehre hatte, wo auch sehr vieles gekommen ist, wo es um Entwicklung und Entfaltung geht. Dass ich nicht aus der Rückwendung leben muss, sondern nach vorne leben kann. Und dann schaut das eben so aus, dass ich das weißt, du bist nicht nur das Ergebnis deiner Vergangenheit, bist auch das Ergebnis deiner Zukunft. Bist nicht nur das, was andere aus dir gemacht haben, sondern das, was Gott in dir sieht und noch aus dir machen wird. Bist nicht der Knecht deiner Geschichte, sondern ein Kind Gottes. Nicht Sklave deines Erbes, sondern ein Sohn der Verheißung. Und nicht, wo du herkommst, sondern wo er mit dir hingeht. Und nicht, was du hinter dir hast, zählt, sondern was er mit dir vorhat. Darauf kommt's an. Und nicht, was dich ausmacht lebensgeschichtlich, sondern was er aus dir macht. Das ist die gute Nachricht. Das heißt es dann, wenn Christus mein Leben ist, dann habe ich Ziele, dann habe ich Zukunft, dann habe ich Hoffnung, dann habe ich Utopie, Utopias. Das heißt, in seiner Hand wird kein Schicksal zum Verhängnis, keine Lebensgeschichte zum Desaster. Und selbst dort, wo nicht alle Verwundungen geheilt werden, Wunden haben auch einen Segen, sie machen barmherzig. Und weil ich selber geschlagen wurde, habe ich auch ein Herz für die Zerschlagenen und werde ihnen zum Segen mit meiner Geschichte. Ja, bist nicht nur das Ergebnis deiner Vergangenheit, bist das, was Gott noch aus dir macht, was er in dir sieht, das bist du, ein geliebtes Kind, ein Knecht, ein Bote, ein Freund. Und in seiner Hand wird auch aus deinem Leben noch ein Meisterwerk. Und so ist Paulus ein Mann, der sich von einem Leben in der Rückwendung verabschiedet hat. Das Verharren in der Rückwendung bringt nichts. Kann nichts ungeschehen machen. Kann das Rad nicht zurückdrehen. Und egal, wie viele Vorwürfe du machst, wie sehr du deine Eltern und andere verklagst, es macht nichts ungeschehen. Da ist ja oft gar keine Einsicht bei denen, die da an dir schuldig geworden sind oder dir etwas vorenthalten haben oder sie leben gar nicht mehr. Ich konnte mit meinem Vater nie klären, was er mir schuldig geblieben ist oder wo er schuldig geworden ist an mir. Familie verlassen und so weiter, broken home, das volle Programm. Ich konnte das nicht mit ihm aufarbeiten und bearbeiten. Es blieb mir nur eins, es ihm zu vergeben, obwohl er schon lange nicht mehr am Leben war. Ich habe das nur zufällig dann von der Polizei mitgekriegt. Da war ich 15 Jahre, da stand die dann plötzlich vor der Tür. Sehen Sie, Herr Schneck, ja, muss Ihnen mitteilen, Ihr Vater ist verstorben. Ich habe nicht einmal genau mitgekriegt, ob es Selbstmord war oder ob es am Alkohol gewesen ist. Und er ist begraben. Ich habe auch das nicht mitgekriegt. Er ist verschwunden aus meinem Leben. Da ließ sich nichts mehr ändern, da ließ sich nichts mehr klären. Gab keine Versöhnung, es gab nur die Möglichkeit, eben zu vergeben. Und was die beiden Frauen erzählt haben, nochmal ruhig zur Erinnerung. Es ist gefährlich, wenn man das mitmachen, durchmachen muss, dass die Verstorbenen selbst aus dem Grab noch nach einem greifen. Das kann man nur vergeben und bei Gott abgeben. Also Gott, da musst du dich drum kümmern. Ich habe keine Kraft, das weiter mit, länger mitzuschleppen. Aber, sagt Paulus, ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Was da in ihm, Christus, vor mir bereit liegt. Und er sagt dann, ich jage nach der himmlischen Berufung und was das bedeutet. Ich ergreife das, weil ich von Christus ergriffen bin. Und jetzt jage ich nach der himmlischen Berufung. Nun, himmlische Berufung, das ist nicht nur die Berufung eines Tages, den Himmel zu erreichen. Berufung, in den Himmel zu kommen. Ist auch eine Berufung, die ihn vom Himmel aus erreicht hat. Ist die Berufung, dass Christus in uns den Himmel auf die Erde bringen möchte. Wie gesagt, der erste naheliegendste Gedanke ist sicher immer der, dass Paulus Heimweh hat nach der himmlischen Heimat, Sehnsucht hat, endlich heimzukommen, anzukommen, wo er eigentlich schon zu Hause ist, wo er wirklich hingehört. Danach streckt er sich aus, darauf läuft er zu. Das wäre also diese Berufung, den Himmel zu erreichen. Aber in den Himmel kommen, diese Berufung zum ewigen Heil in der himmlischen Gemeinschaft, dafür braucht man nicht nachjagen. Braucht keine Anstrengung. Das ist ihm sowieso schon geschenkt. Das Heil ist aus Gnaden, wird geschenkt und empfangen. Eher das andere ist interessant. Eine Berufung, die ihn aus dem Himmel erreicht hat. Eine Berufung aus dem Herzen Gottes, aus der innersten Mitte seines Wesens. Eine Berufung, die des Himmels ist, die vom Himmel kommt, die das Wesen des Himmels an sich trägt, ganz nach der Art des Himmels ist. Und deshalb, wo immer der Himmel einen Menschen berührt, wird dieser Mensch auch auf Erden verwirklichen, was diesem Himmel entspricht. Und so bedeutet himmlische Berufung nicht nur im Himmel anzukommen. Das ist die Bonus-Track, das kriegt er sowieso. Sondern himmlische Berufung bedeutet, den Himmel auf die Erde zu tragen und bei der Gelegenheit möglichst viele in den Himmel wiederum mitzunehmen. Und dafür spricht die ganze Ausdrucksweise, da sagt, ich strecke mich aus, ich jage dem nach, ich setze alles ein, ich gebe alles, bin voll konzentriert, voll fokussiert, bin nur noch da nach vorne ausgerichtet, diese Berufung, den Himmel auf die Erde zu bringen, zu verwirklichen. Man muss wahrscheinlich sowieso nicht wählen zwischen den Alternativen, eins braucht ja das andere. Und dann nennt er die Sache auch noch eine Kostbarkeit, ein Kleinod, so haben es alte Übersetzungen gehabt und wir denken dabei an ein Schmuckstück, es ist aber etwas anderes, das Brabäon, das ist ein Kampfpreis oder der Preis für Sieger und Überwinder bei athletischen Kampfspielen, übertragen für den Lohn, den die Gläubigen am Richterstuhl Christi empfangen werden, Preis nach einem vollendeten Lauf. Das ist hier gesagt. Und hier müssen wir aufpassen. Wir sollten dieses Laufen, dieses Rennen, dieses Fokussiertwerden nicht paulinisch entschärfen. Ich könnte auch so sagen, Gnade ist niemals der Gegensatz zu Leistung, zu Einsatz, Anstrengung und Eifer. Es ist genau andersrum. Aus Gnade geschehen Werke, da werden Aufträge erledigt. Begnadigte Leute sind auch unterworfene, unter Christus gebeugte Leute. Begnadigte werden zu Boten, eben Leute, die den Himmel auf die Erde tragen. Ein paar heilende Botschaften zum Schluss. Und wer es fassen kann, der fasse es. Könnte natürlich fragen, ist das überhaupt nur etwas für die Starken? Nun, Paulus hat es gesagt, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Und jetzt kommt es, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Er hat nach mir gegriffen. Und er lässt mich auch nicht mehr los. Er hält mich, selbst wenn ich allen Halt verliere. Er trägt, selbst wenn alles unerträglich scheint. Und er bleibt an meiner Seite in meinem Leben, er bleibt meine Liebe, selbst wenn andere mich fallen lassen, verachten und so weiter. Und so ist Christus, wenn er mein Leben ist, der hält mich, nachdem er nach mir gegriffen hat, lässt mich nicht mehr los. Und das ist dann natürlich, wenn er mein Leben ist, das sehen wir in der letzten Einheit dann noch einmal, keine statische Sache, ist auch nicht einfach ein Bekenntnis, sondern es ist vor allem, dass ich lerne, seine Gegenwart zu praktizieren. Ich habe gefragt, ist es nur für die Starken? Und das große Tröstliche aus dem Neuen Testament und aus dem Alten? Nein. Es ist für alle. Und es ist vor allem auch für die, die eine beschädigte Seele mit einer belasteten Geschichte haben. Und Gott kann und will und möchte in jedem seine Herrlichkeit wirken und auswirken. Es hat sehr ursprünglich begonnen in der Weihnachtsgeschichte, da waren diese Hirten auf dem Feld, Outlaws, kultisch unrein. Die durften zwar die Herden der Hochpriesterschaft hüten, aber an den Opfern teilnehmen ging gar nicht. Und ausgerechnet zu ihnen kehrt die Herrlichkeit Gottes als den Ersten zurück, nachdem sie vor Jahrhunderten aus dem Tempel ausgezogen war. Ausgerechnet zu ihnen kommt die Herrlichkeit. Und wir fragen natürlich fast instinktiv, was? Wir? Ich? Gott, du kennst mich doch. Meine Defekte, meine Macken, meine Verkorkstheiten. Das Geheimnis ist nur, dass Gott nicht viel braucht. Was er vorfindet, genügt. Er braucht nur Menschen, die sich beschenken lassen, die bereit sind, seine Herrlichkeit zu empfangen, die sich einfach öffnen für alles, was er zu geben hat. In Jesaja 42, Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Zerbrechen, um es wegzuwerfen, bedeutet das. Oder Gott kann auch aus den Restbeständen noch etwas machen. Aus einem geknickten Rohr kannst du immer noch einen Schreibgriffel schnitzen. Und Gott sagt, ich kann durch dich meine Botschaft aufschreiben. Und aus einem geknickten Rohr kannst du immer auch noch eine kleine Flöte basteln. Und durch dich erklingt meine Melodie in dieser Welt. Wir kennen es von Paulus aus 2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Da gab es etwas, das konnte er nicht überwinden. Da gab es etwas, da ist er hoffnungslos, hilflos geworden. Dreimal gefleht. Und Gott sagt, lass dir meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Römer 4, Vers 17, habt ihr diesen Klassiker bei Paulus, Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Ich mag diesen Vers. Nenn irgendein Defizit, irgendeinen Mangel, Gott wird immer seine Möglichkeiten dagegen setzen. Sagst du, Gott, ich bin schon zu alt, sagt er, kein Problem, ich bin ewig jung. Sagst du, Gott, ich bin zu jung, sagt er, ich bin uralt. Sagst du zu Gott, ich bin zu hart, sagt er, ich bin richtig knuddelig. Sagst du, Gott, ich bin so pflaumenweich, sagt er, ich bin knallhart. Sagst du zu Gott, ich bin zu kalt, sagt er, ich bin ein Glutofen an Liebe. Sagst du zu Gott, ich bin so hitzig, sagt er, ich bin ausgesprochen cool. Sagst du zu Gott, ich bin so dumm, sagt er, Amen dazu, wir sind endlich mal einer Meinung. Aber ich bin alle Weisheit pur. Geht weiter in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 3. Die sind gut dran, die was geistliche Dinge angeht, nichts vorzuweisen haben, die Bettler. Das wird gleich am Anfang der Bergpredigt als Befreiungsschlag verkündigt. Da ist ein Gott, der Bettler willkommen heißt und der Habenichtse reich macht. Und dann ein Satz aus der Bergpredigt Jesu, ebenfalls Matthäus 5, 48. Das ist ein Satz, da würden die Leute sofort nach Tippex greifen oder nach einer Schere. Rausschneiden, das kann nicht sein. Das ist völlig undenkbar. Denn da steht, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gut, ein paar Blödmänner sagen, okay, Chef, wird gemacht, wenn du meinst. Andere sagen, vergiss es. Was hat dieser Vers in meiner Schrift zu tun? Vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Du, die Sache löst sich eigentlich ganz schön auf. Was ist die Vollkommenheit eines Vaters, das er Leben zeugt? Was die Vollkommenheit eines Kindes, dass es das Leben vom Vater empfängt. Die Vollkommenheit des Schöpfers ist, dass er schafft. Was ist die Vollkommenheit eines Geschöpfes, dass es eben geschaffen ist. Was ist die Vollkommenheit des Meisters, dass er es weiß. die Vollkommenheit des Jüngers ist, dass er sagt, ich habe keine Ahnung, aber du wirst mir sicher gleich erklären. Unsere Vollkommenheit liegt in unserer Bedürftigkeit und unser Reichtum in unserer Armut. Und alles, was ich über Wachstum begriffen habe, das ist immer, je länger ich Christ bin, desto mehr brauche ich ihn. Wachstum ist nicht, dass ich geistliche Muskeln ansetze, sondern Wachstum ist ganz schlicht und einfach vermehrte Abhängigkeit. Ohne ihn nicht leben können. Kennen alle das Wort, dass Christentum weder schwer noch einfach ist, sondern schlicht unmöglich. Wachsen heißt, ich habe es kapiert. Ich kann es nicht. Er kann es sehr gut. Und er kann alles. Und alles, was ich nicht bin, wird er mir sein. Und so ist mein christliches Leben auch niemals der Versuch, aus mir etwas herauszupressen, sondern christliches Leben ist immer nur auszugeben, was er in mich hineingelegt hat. Und nein, wir müssen nicht stark sein, sondern schlicht verfügbar. Amen. Und hier möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir so leben dürfen. Wenn du unser Leben bist, dann erwartest du von uns nichts anderes, als dass wir verfügbare Leute sind. Habe nichts, denen du alles schenken kannst. Arme, die du reich machen kannst. Denn wir sind zwar arm, aber wenn du da bist, wir bleiben nicht arm. Und dann dürfen wir uns ausstrecken nach dieser himmlischen Berufung, dass durch uns der Himmel auf die Erde kommen soll. Durch uns, wie bei den Hirten, deine Herrlichkeit sichtbar wird. Dann dürfen wir vergessen, was da hinten ist und brauchen nicht in unserer Sünde herumzurühren. Und dann dürfen wir wissen, dass das, was du mit uns vorhast, viel entscheidender ist als alles, was wir hinter uns haben. Ja, und damit das alles nicht blockiert wird, gestoppt wird, abbricht. Wir wollen Leute sein, die vergeben. Und nicht nur vergessen, was da hinten ist, sondern auch vergeben, was da hinten ist, damit der Segen ungehindert fließen kann. Danke, dass das bei dir so schön geordnet ist und dass es ganz einfach ist. Wir brauchen dir nur alles, was wir nicht tragen können, hinlegen. Und du wirst dich zu deiner Zeit, auf deine Weise, auf deine Art darum kümmern. Und dafür danke ich dir.